Danke, Max, und ich wünsche euch einen guten Morgen miteinander, liebe Brüder und Schwestern und auch jenen, die jetzt live dabei sind oder die Predigt in einer Aufzeichnung ansehen. Ephesus, kehre zur ersten Liebe zurück. So der Titel der heutigen Predigt. Thema ist das Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus aus der Offenbarung des Johannes. Nun, ich weiß nicht, wie viele Predigten ihr über die Offenbarung schon gehört habt, wahrscheinlich sehr wenige. Ein gutes Thema für Bibelarbeiten, ein gutes Thema für Bibelstudium. Aber ich dachte mir, ich schaue mal, es gibt einen Brief des Paulus an die Epheser und es gibt das Sendschreiben an die Epheser, das ist die einzige Gemeinde, die in beiden Regionen vorkommt. Nun, also das Sendschreiben an die Epheser. Also es wäre jetzt nicht fair, jeder, der so die Offenbarung ein wenig kennt, es wäre nicht fair, einfach in dieses Sendschreiben einzutauchen, ohne dass ich euch zumindest einen groben Überblick über die Offenbarung und eben die sieben Sendschreiben gebe. Buch der Offenbarung, im Original auch Apokalypse genannt. Apokalypse hat so einen negativen Beigeschmack, auch von vielen Kinofilmen her. Die Offenbarung ist das einzige durchwegs prophetische Buch des Neuen Testaments. Die Offenbarung bedient sich eben sehr vieler Symbole. Also ich gehe davon aus, dass sie die Offenbarung mindestens oberflächlich ein wenig kennt. Die Verherrlichung Jesus Christi ist das zentrale Thema der Offenbarung. Ich habe für euch ein Merkblatt abgeben lassen und da findet ihr so ein paar wichtige Aspekte, wie der Max gesagt hat. Eigentlich ist es gedacht, zum Zuhause noch einmal nachschauen und euch vielleicht zu ermutigen, den ein oder andere Kapitel der Offenbarung noch einmal zu studieren. Der Zeit und Ort der Abfassung ist zur Zeit der Christenverfolgung des Kaisers oder in der Zeit von Kaiser Domitian, circa 95 nach Christus. Der Apostel Johannes, der selbst in Ephesus gewirkt hat, wurde wegen seines christlichen Zeugnisses auf die etwas unwirtliche Insel Patmos verbannt. Die Insel Patmos liegt im Mittelmeer westlich der heutigen Türkei. Kurz die Struktur der Offenbarung. Es sind drei klar erkennbare Teile, die allerdings nicht gleich lang sind. Also im ersten Teil geht es darum, dass wir in die Umstände eingeführt werden, unter denen Johannes diese Vision empfing. Hier stellt sich dem Johannes vor als der, der den Zustand der Gemeinden kennt und der die Gemeinden richtet. Und dann trägt er ihm auf an diese sieben Gemeinden in der römischen Provinz Asia je einen Brief zu schreiben. Das ist die Einführung. Dann gibt es den zweiten Teil. Das sind eben diese sieben Sendschreiben an die Gemeinden in Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Und dann kommt der Heavy-Teil, der dritte Teil, nämlich die Zukunft der Menschheit ab der Entrückung. Der Untertitel heißt dort, was geschehen wird nach diesem. Das sind die Kapitel 4 bis 22. Da werden ausführlich die Gerichte beschrieben, die in der Endzeit die Welt treffen werden. Diese verheerenden Gerichte werden die Weltherrschaft von Jesus Christus den Weg bereiten. So, das ist einmal der ganz grobe Überblick, drei Teile. Jetzt setzen wir den Fokus auf die sieben Sendschreiben. Auch hier ein kurzer Überblick. Diese sieben Sendschreiben haben die Struktur eigentlich gemeinsam. Jeder Brief enthält eine konkrete Botschaft, eine individuelle Botschaft für die jeweilige Gemeinde, an die er gerichtet war. Gemeinden, die inzwischen völlig verschwunden sind. Jeder Brief enthält aber, und darum stehe ich auch hier, enthält aber eine Botschaft für jeden Gläubigen zu allen Zeiten der Kirchengeschichte, also auch für uns. Und jeder dieser 7 Briefe enthält eine spezielle Botschaft. Struktur, habe ich gesagt, zuerst stellt sich Jesus jeder Gemeinde individuell vor. Dann weist Jesus auf die positiven Seiten der Gemeinde hin, dann auch auf die negativen Dinge. Jesus droht Strafe an, wenn die Gemeinde nicht umkehrt. Und am Schluss spricht Jesus jeder Gemeinde eine individuelle Verheißung zu, wenn die Gemeinde seinem Wort gehorcht. Die Gewichtung von Lob und Tadel ist allerdings von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich. Und da möchte ich euch ermutigen, dann auch zu Hause mal die Tabelle auf dem Merkblatt unten anzusehen. Und da wird man sehen, wie diese Gewichtung ist. Nicht? Da gibt es Gemeinden, die überwiegend gelobt werden und Gemeinden, die überwiegend getadelt werden. So, kommen wir jetzt zu unserem heutigen Sendschreiben, dem Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus. Ich lese aus Offenbarung Kapitel 2, die Verse 1 bis 7. Und ich lese die jetzt nicht aus dem Buch, weil das ist alles auf Computer vorhanden, also ich lese es aus meinem Manuskript. So, schreibe an den Engel der Gemeinde in Ephesus, der die 7 Sterne in seiner rechten Hand hält und zwischen den 7 goldenen Leuchtern umhergeht, der lässt der Gemeinde sagen: Ich weiß, wie du lebst. Ich weiß, was du tust. Und ich kenne deinen unermüdlichen Einsatz und deine Ausdauer. Ich weiß, dass du niemanden in deiner Mitte duldest, der Böses tut. Und dass du die geprüft und als Lügen entlarvt hast, die behaupteten, Apostel zu sein und es gar nicht sind. Ja, du, Gemeinde in Ephesus, hast Ausdauer bewiesen und hast um meines Namens willen viel ausgehalten, ohne dich entmutigen zu lassen. Doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Kehre um und handle wieder so wie am Anfang. Wenn du nicht umkehrst, werde ich mich gegen dich wenden und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Eins allerdings muss ich anerkennen, du verabscheust die Praktiken der Nikolaiter genauso wie ich. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich vom Baum des Lebens zu essen geben, der im Paradies Gottes steht. Also, Johannes befand sich auf Patmos, weil er das Wort Gottes verkündigte. Und man verbannte ihn auf diese griechische Insel. Plötzlich hörte er eine Stimme, die ihm befahl. Offenbarung 1,11. Schreibe das, was du siehst, auf eine Schriftrolle und schicke sie an die 7 Gemeinden, in den Städten Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Also diese Stimme, die klang durchdringend wie eine Posaune. Der Johannes, der wusste nicht, wie ihm geschah, der dreht sich um und er wollte sehen, wer hier zu ihm sprach. In einer Erscheinung erkannte er Jesus. Jesus wollte, dass er alles niederschrieb. Max hat das schon angedeutet. Die Briefe, das sind nicht Briefe von Johannes an die Gemeinden. So kann man es oberflächlich verstehen. Sondern, wie Max gesagt hat, es sind Briefe Jesu an die Gemeinden, wo er den Johannes beauftragt hat, das niederzuschreiben. Es sind also nicht Gedanken von Johannes oder etwas, wo Jesus ihm gesagt hat und Johannes hat das dann quasi passend für die Gemeinden gemacht, sondern die Leitung hat Jesus. Und wir lesen im ersten Satz des Buches in Offenbarung 1,1: In diesem Buch enthüllt Jesus Christus, was ihm von Gott über die Zukunft gezeigt worden ist. Sehen, es gibt noch eine Stufe, oder? Gott zeigt Jesus Christus, nicht? Wie die Zukunft aussehen wird. Und Jesus erzählt das dem Johannes und der Johannes schreibt das nieder. Also, Jesus ist der eigentliche Verfasser. Ja, kommen wir doch zu Ephesus. Ephesus war eine angesehene, reiche Hafenstadt, Sitz des römischen Prokonsuls, berühmt durch den Artemis-Tempel, eines der sieben Weltwunder des Altertums. Mit etwa 250.000 Einwohnern galt Ephesus als die drittgrößte Stadt des Römischen Reiches. Und nach dem Fall Jerusalems, nach der Eroberung durch die Römer, wurde sie der Mittelpunkt der jungen Christenheit. Wir müssen wissen, in Ephesus hat Apollos gewirkt, Paulus gewirkt, eben unser Johannes und andere. In dieser bedeutenden Stadt lebten Christen, die von Jesus ganz persönlich nun angesprochen wurden. Am Anfang eines jeden Buches, wie ich erwähnt habe, stellt sich Jesus jeder Gemeinde in besonderer Weise vor. Er betont jeweils einen Aspekt seiner Persönlichkeit, die für die Situation der Gemeinde bedeutungsvoll und hilfreich sein konnte. Den Ephesern stellte er sich so vor: Schreibe an den Engel der Gemeinde in Ephesus, sagt er dem Johannes. Der, der die sieben Sterne in seiner rechten Hand hält und zwischen den sieben goldenen Leuchten umhergeht, lässt der Gemeinde sagen. Also so stellt sich Jesus der Gemeinde vor. Das klingt ein bisschen gemein, das klingt ein bisschen geheimnisvoll, oder? Sterne und Leuchter und so. Aber ein paar Verse vorher, die ich jetzt nicht einblende hier, erklärt Jesus dem Johannes schon, was es damit eigentlich auf sich hat. In Offenbarung 1,20 steht wörtlich an Johannes, nicht? Ich will dir auch erklären, welches Geheimnis sich hinter den sieben Sternen verbirgt, die du in meiner rechten Hand gesehen hast, und was die sieben goldenen Leuchter bedeuten. Die sieben Sterne sind die Engel der sieben Gemeinden. Und die sieben Leuchter sind die sieben Gemeinden selbst. Also eben, dieses Bild zeigt Jesus als das Haupt der Gemeinden. Die sieben Sterne in seiner rechten Hand sind die Engel als himmlische Repräsentanten der Gemeinde. Es ist möglich, dass damit die Vorsteher der Gemeinden gemeint sind. Ihnen soll die Botschaft überbracht werden und sie sollen das Schreiben der Gemeinde vorlegen. Wie auch immer man das verstehen mag. Also Jesus als Haupt der Gemeinde hat einen tiefen Einblick in den Zustand der Gemeinden. Jesus sieht das, was wir vielleicht gar nicht wahrnehmen. Aber er behält das nicht für sich, sondern er hält den Gemeinden einen Spiegel vor. Das kann natürlich schmerzhaft sein. Aber wenn Gott solche Dinge aufdeckt, dann hat er ja ein Ziel. Und das Ziel heißt Heilung, Verbesserung. Er will uns damit helfen, die falschen Verhaltensweisen in Ordnung zu bringen. Es ist wie bei einem Arzt, der eine Krankheit diagnostiziert, bis wir einfach akzeptieren, ja, also wir haben diese Krankheit, aber erst wenn wir die verstanden haben, sind wir bereit, Medikamente zu ihrer Bekämpfung einzunehmen. Großartig, was du für mich getan hast. Das bestätigt Jesus der Gemeinde. Nicht, weil es nicht so, dass Jesus der Gemeinde nur einen Spiegel vorhält, um auf Mängel hinzuweisen. Wenn es positive Punkte gibt, dann nennt das Jesus zuerst, bei jedem der sieben Sendschreiben, zuerst das Positive. der Gemeinde in Ephesus spricht ein Lob für ihre großartige Leistung aus. Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich kenne deinen unermüdlichen Einsatz und deine Ausdauer. Ich weiß auch, dass du niemanden in deiner Mitte duldest, der Böses tut, und dass du auch die geprüft hast und als Lügner entlarvt hast, die behauptet haben, Apostel zu sein und es gar nicht sind. Also aus diesem Text erkennen wir, dass diese Gemeinde, die war keineswegs faul. Sie war nicht gleichgültig, sie praktizierten die Gemeindezucht in vorbildlicher Weise. Wer behauptete, Christ zu sein, aber trotzdem offensichtlich in Sünde lebte, wurde zur Rede gestellt und aufgefordert, diese Sünde zu lassen. Sie duldeten unter sich niemanden, der Böses tat. Auch die falschen Apostel, die verkehrten Lehren in die Gemeinde hineintragen wollten, die wurden von der Gemeinde erkannt. Und Paulus, jetzt Vorsicht, Paulus in seinem Brief an die Epheser forderte die Ältesten von Ephesus auf. Ich weiß, sagt er zu den Ältesten in Ephesus, ich weiß, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe bei euch eindringen und erbarmungslos unter der Herde wüten werden. Sogar aus euren eigenen Reihen werden Männer auftreten, die die Wahrheit verdrehen, um die Jünger des Herrn irre zu führen und sie auf ihre Seite zu ziehen. Also der Paulus in seinem Brief macht die Gemeinde eindringlich aufmerksam, wie wichtig es ist, die Gemeinde vor Irrlehren und Irrlehrern zu schützen. Aber diese Aufgabe haben die Epheser ausgezeichnet erfüllt, wie Jesus ihnen bestätigt. Jesus lobt diese Anstrengungen der Gemeinde. Die Gemeinde in Ephesus war bereit, schwierige Dienste zu tun. Sie bemühten sich mit voller Kraft um die Reinheit der Lehre in der Gemeinde. Jesus bestätigt das. Ja, du hast Ausdauer bewiesen und du hast um meines Namens willen viel ausgehalten, ohne dich entmutigen zu lassen. Was für ein Lob. Eigentlich eine vorbildliche Gemeinde, eine Gemeinde, die in der Wahrheit gegründet ist und genau wusste, wie man falsche Lehren erkennt. Eine Gemeinde, die sich nicht scheut, unbequeme Wege einzuschlagen und um Jesu willen durchzuhalten. Diese vorbildliche Gemeinde, die sich für die Reinheit so erfolgreich einsetzte, die war sicher über den schwerwiegenden Vorwurf von Jesus erstaunt. Einen Vorwurf muss ich dir machen. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Ja, war denn das, was die Gemeinde tat, indem sie die gesunde Lehre verteidigte und hochhielt, indem sie bereit war, für den Namen Jesu Nachteile in Kauf zu nehmen, war denn das keine Liebe? Jesus sagt, du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Was war denn passiert? Keine leichte Aufgabe, das herauszufinden. Leider gibt Jesus nur wenig konkrete Hinweise. Außer einer Frage. Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Nun, sie sollten sich daran erinnern, wie es war, als sie Christen geworden sind. Wie bei frisch Verliebten. Schmetterlinge im Bauch, voll Enthusiasmus. Alles für Jesus, nichts für mich. Jesus ist alles. Am Anfang waren die Leute, die zu Jesus gefunden haben, auch ganz radikal. Sie wandten sich konsequent Jesus zu und brachen mit ihrer sündigen Vergangenheit. Egal, welchen materiellen Verlust sie in Kauf nehmen mussten. Zum Beispiel verbrannten viele Christen, die Zauberei betrieben hatten, ihre wertvollen Bücher. In Apostelgeschichte 19,19 lesen wir, zahlreiche Christen, die Zauberei getrieben hatten, brachten ihre Zauberbücher und verbrannten sie öffentlich. Als man den Wert der Bücher zusammenrechnete, kam man auf eine Summe von 50.000 Silberdrachmen. Das entspricht etwa 50.000 Taglöhnen. Eine riesige Summe. Und alles aus Liebe zu Jesus. Also, was meint Jesus? War das das, was der Gemeinde nun fehlte? Aber ich meine, so eine Aktion, seine Zauberbücher zu verbrennen, das kann man ja nur einmal machen und dann sind sie weg. Wenn aufgeräumt ist, dann ist aufgeräumt. Irgendwie aber hatten sie sich doch von Jesus entfremdet. Jesus sagt, wie weit hast du dich davon entfernt? Eins ist klar, der Vorwurf, sie würden Jesus nicht mehr so lieben wie früher, ist ein massiver Vorwurf. Denn die Liebe zu Jesus und die Auswirkungen dieser Liebe, untereinander auch, nicht? Das ist doch das zentrale Anliegen des Evangeliums. Und, liebe Geschwister, was ist denn das wichtigste Gebot, das bis heute Gültigkeit hat? In Matthäus 22, 37 bis 38 lesen wir, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das größte und wichtigste Gebot. Also die Epheser versagen offensichtlich beim wichtigsten Gebot. Aber es bleibt die Frage, wie macht sich denn diese mangelnde Liebe bemerkbar? Woran kann man das erkennen? Ja, muss die Gemeinde vielleicht den Anbetungsteil, den Lobpreis verlängern, doppelt so lang machen, damit das Gefühl der Liebe wieder stärker zum Tragen kommt? Das glaube ich nicht. Die Liebe zu Jesus hat eigentlich sehr wenig mit unserem Anbetungsstil zu tun. Wir können anbeten und in unserem emotionalen Enthusiasmus auf Wolke 7 schweben, aber das hat nicht immer etwas mit der wahren Liebe zu Jesus zu tun. Es kann, aber es muss nicht. Ich nehme an, dass Jesus der Gemeinde sagen wollte, in der gesunden Lehre seid ihr top, aber im praktischen Leben fragt ihr nicht mehr wirklich nach meinem Willen. Die Epheser waren Fachleute in Sachen Christologie, aber sie waren nicht mehr alle wirkliche Nachfolger mehr. Jesus verlor die Bedeutung im praktischen Lebensvollzug. Jesus sagt in Johannes 14, 21, sagt Jesus, wer sich an meine Gebote hält und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Also man sieht, oder wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Johannes 14, 23. Daraus können wir schließen, dass die Gemeinde in Ephesus über die Lehre sehr genau Bescheid wusste, es aber am praktischen Vollzug im Leben mangelte. Das war für Jesus offenbar sehr gravierend. Wenn der Glaube nicht gelebt wird, in Liebe gelebt wird, wird alles sinnlos. Der Paulus schrieb, und erinnere ich mich, habe ich auch meine Predigt hier halten dürfen, über diesen Abschnitt, 1. Korinther 13, 2, also Brief des Paulus an die Korinther, wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnis besitze, wenn mir der Glaube im höchsten und nur denkbaren Maß gegeben ist, sodass ich Berge versetzen kann, wenn ich alle diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, dann bin ich nichts. Wenn die Liebe fehlt, dann fehlt die Hauptsache. Die Liebe zu Jesus findet ihren Ausdruck darin, dass ich es zulasse, dass Jesus mein Verhalten im Leben bestimmen darf. Also eben, was Jesus der Gemeinde vorwirft, das ist durchaus schwerwiegend. Aber wie konnte es so weit kommen? Auch hier danke ich Max, er hat uns hier einen kleinen Flash in das hineingegeben, auf Neudeutsch Flash, oder? Nicht wahr? Wie schnell kann uns das passieren? Mir ist klar, wer Jesus ist, ich bin für ihn begeistert, oder? Was er für mich getan hat, und ich verteidige ihn, oder? Gern mit ganzer Kraft. Aber im Alltag steht nicht mehr die Frage im Vordergrund: Jesus, was möchtest du von mir, dass ich tue? Jesus, gefällt dir meine Lebensführung oder muss ich was ändern? Schnell können wir uns so verhalten wie das Volk Israel, dem Gott sagen musste in Hosea Kapitel 13, Vers 6, als es euch immer besser ging, wurdet ihr satt und überheblich und ihr vergaßt mich. Ja? Also, 1000 Jahre vorher. Jesus gibt der Gemeinde und uns, nicht wahr? Bei diesen Predigten muss man immer sagen, das sind die Epheser. Hm? Damals, vor 2000 Jahren. und die anderen, die sind auch nicht besser. Nein, das ist ja die Frage, ist immer nach so einer Predigt, was bedeutet das für mich? Nicht? Welche Auswirkung hat das generell für mich? Was für einen Nahrungs- oder Nährwert hat der Inhalt der Predigt für die nächste Woche zum Beispiel? Also, Jesus gibt der Gemeinde und uns einen guten Hinweis, wie wir feststellen können, wo wir stehen, ob wir uns von der Liebe von Jesus entfernt haben. Das ist die Frage von Jesus. Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Also, überleg einmal, wie es damals war, als du dein Leben an Jesus übergeben hast und nicht erwarten konntest, also mir ist das so gegangen, und nicht erwarten konntest, bei jeder passenden und auch unpassenden Gelegenheit deinen Glauben an Jesus zu bekennen. Wie du die Worte in der Bibel verschlungen hast. Nun, die Liebe zu Jesus ist bei dir hoffentlich nicht erkaltet. Und du bist hoffentlich nicht lau geworden. Aber es ist irgendwie so eine Art christlicher Alltag. Christliche Gewohnheit. Max hat über Gewohnheiten geredet, oder? Gewohnheit eingekehrt. Und Jesus möchte uns aus diesem Alltag der Gewohnheiten wieder zurückholen und in einen Zustand, wie es am Anfang war. Komm zum Anfang zurück. Nun, was in der Gemeinde in Ephesus geschah, war tragisch, aber wenn Jesus solche Missstände in unserem Leben oder in unserer Gemeinde aufzeigt, dann tut er das mit der Absicht, uns zurückzuholen und nicht um uns fallen zu lassen. Er bietet uns Hand für einen neuen Anfang. Er sagt, kehr um und handle wieder so wie am Anfang. Und dann halt eben die Strafandrohung. Wenn du nicht umkehrst, werde ich mich gegen dich wenden und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Es ist aber bemerkenswert, dass Jesus unmittelbar danach, also nach dem Ruf zur Umkehr und der Androhung der Strafe, noch auf eine gute Seite der Gemeinde hinwies. Eins allerdings muss ich anerkennen: Du verabscheust die Praktiken der Nikolaiten, genauso wie ich. Also nun, in der Offenbarung steht jetzt nichts drin, wer das war, oder? Aber die Bibel und Geschichtsforschung sagt uns das. Die Nikolaiten waren eine frühchristliche Sekte, die Sünde der Zauberei und Unzucht bagatellisierten. Also nicht, dass sie praktizierten, aber sie haben sie mindestens geduldet und als nicht so schlimm. Also, diese Anerkennung mit den Nikolaiten bleibt der Gemeinde erhalten. Also sie sind gegen die, okay, das gefällt Jesus. Aber man darf sich auf dieser Stärke nicht ausruhen. Denn fehlende Liebe zu Jesus lässt sich nicht durch ein gut ausgeübtes Wächteramt aufwiegen. Aber dann die Verheißung, nicht in jedem Brief, nicht die gleiche Verheißung, aber die Struktur dieselbe, die Verheißung. Wenn aber die Gemeinde und die einzelnen Christen umkehren, werden sie mit Jesus den Sieg davontragen. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich vom Baum des Lebens zu essen geben, der im Paradies Gottes steht. Offenbarung 2,7. Und jetzt möchte ich einfach diesen Bogen schlagen, nicht? Ins erste Buch Mose, Kapitel 3. Da gibt es zwei Bäume. Von dem einen wissen alle, oder? Das ist der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. An dem Baum sind Adam und Eva gescheitert, nicht? Satan belügt sie 4-mal, nicht? Und die Schlange kommt, sagt zu Eva, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von diesem Baum? Und die Eva, ich sage dir, ihr werdet keineswegs sterben, wenn ihr davon esset. Ihr werdet sein wie Gott. Und ihr werdet wissen, was gut und böse ist. Ja, da hätten die nachher gewusst. Aber dann gibt es noch einen zweiten Baum. Den Baum des ewigen Lebens. Und von diesem Baum des ewigen Lebens, übrigens, wenn man dann diesen Sündenfall noch weiterliest, nicht, dann sagt quasi Gott zu Jesus, sagt, los einmal, jetzt müssen wir etwas tun mit denen, also die müssen wir aus dem Paradies vertreiben, weil sonst fällt denen noch ein, vom Baum des ewigen Lebens zu essen. Nicht? Und da steht ihnen nicht zu. Also, raus aus dem Garten Eden, so viel nur ein kleiner Rückblick. Oder? Also, aber diesen Baum, den gibt es, oder? Das ist der zweite Baum, der oft so untergeht. Jesus dient den Gemeinden. Er tut sie also nicht bestrafen, beschimpfen und so weiter, sondern oder tadeln, nicht wahr? Sondern er dient den Gemeinden, indem er ihnen sagt, was ist gut, was ist weniger gut, was passiert, wenn ihr das weniger Gute nicht ändert. Und am Schluss bekommen sie eine Verheißung. Und das alles haben wir jetzt in der halben Stunde etwa durchgespielt. Das bedeutet, er hält der Gemeinde einen Spiegel vor, damit sie Stärken erkennen, Schwächen erkennen. Leider hat die Gemeinde in Ephesus bei aller Aufopferung für die gesunde Lehre, das anerkennt Jesus, oder? Gesunde Lehre, die Liebe zu Jesus auszuleben. Der Gemeinde in Ephesus könnte man auch sagen lassen, es genügt nicht einfach es zu wissen, oder? Sondern, oder das Wort anzuhören. Ihr müsst es in die Tat umsetzen, sonst betrügt ihr euch selber. Das sagt Jakobus übrigens im Kapitel 1, Vers 22. Ihr müsst es leben. In die Tat umsetzen, sonst betrügt ihr euch selber. Und so spricht Jesus zu uns. Ihr müsst es in die Tat umsetzen, sonst betrügt ihr euch selbst. In Jesu heiligem Namen. Amen.